Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir sind immer noch an Lukas 8, aber wir kommen heute Abend zum Schluss dieses Kapitels und beginnen dann gleich auch mit Kapitel 9, je nachdem, wie wir vorwärts kommen. Darf ich bitten, dass wir zu Beginn lesen Lukas 8 ab Vers 40 bis zum Schluss des Kapitels.
Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn das Volk auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war Vorsteher der Synagoge, und er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten herzu und rührte die Quaste seines Kleides an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmenge drängt und drückt dich, und du sagst: Wer ist es, der mich anrührt? Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Und als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemanden hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Sie verlachten ihn, da sie wussten, dass sie gestorben war. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, ergriff er sie bei der Hand und rief und sprach: Kind, steh auf! Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich stand sie auf, und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und die Eltern gerieten außer sich, er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war.
Vielen Dank. Wir haben ausführlich gesehen, dass Kapitel 7 und 8 ein Teil darstellt im Lukas-Evangelium. Und zwar war das Teil 4. Wir haben gesehen, es besteht aus 8 Abschnitten. Was wir jetzt gelesen haben, ist gerade noch Abschnitt 7 von Vers 40 bis 48 und Abschnitt 8, dann die Auferweckung der Tochter des Jairus, Verse 49 bis 56. Und dann mit Kapitel 9 beginnt ein neuer Teil, das ist Teil 5. Der geht von Kapitel 9, Vers 1 bis und mit Vers 50. Und dort endet dann der erste Hauptteil des Lukas-Evangeliums. Mit 9, Vers 51 beginnt dann der zweite Hauptteil, der geht bis zum Schluss. Und wir haben schon gesehen, der erste große Hauptteil im Lukas-Evangelium zeigt das Kommen des Sohnes des Menschen in diese Welt. Und dann ab 9, Vers 51 wird beschrieben das Weggehen des Sohnes des Menschen. Wir haben gesehen in Kapitel 7 und 8, da geht es ganz speziell um das Thema Rettung und wer ist der Retter. Und wir werden dann sehen in Kapitel 9, in diesem fünften Teil, geht es ganz speziell um das Thema das Reich Gottes. Jetzt schauen wir uns also die Verse 40 bis 48 genauer an. Wir sehen, es sind zwei Geschichten, die da verschachtelt sind. Es beginnt, Verse 40 bis 42, mit der Geschichte der Tochter des Jairus. Und dann kommt eine eingeschobene Geschichte, die Frau mit dem Blutfluss. Und dann geht das weiter und wird dann zum Höhepunkt gebracht, 49 bis 56, die Auferweckung der Tochter des Jairus. Irgendwie muss da ein besonderer Zusammenhang sein in diesen zwei Geschichten. Und es fällt vielleicht schon mal auf, wie alt war die Tochter? 12 Jahre. Und wie lange war die blutflüssige Frau krank? Auch 12 Jahre. Und wenn man noch die Fortsetzung beachtet, Kapitel 9, Vers 1, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen. Und sie müssen in Israel das Reich Gottes verkündigen. Da haben wir die 12 Apostel, die eben in der Zahl vom Herrn so ausgewählt wurden für die 12 Stämme Israels. Also, da hat die Zahl 12 offensichtlich ganz besonders etwas zu tun mit Israel und zwar mit dem 12-stämmigen Volk. Jetzt schauen wir uns diese blutflüssige Frau genauer an. Können wir zusammentragen, was war das Problem dieser Frau? Die war bankrott und zwar, wieso?
Sie hat alles verwendet für die Ärzte.
Ja, also die Ärzte, die sind damals schon teuer gewesen und wenn es nichts nützt, dann gibt man das Ganze, den ganzen Lebensunterhalt dafür her. Aber was war das Problem der Frau?
Also niemand durfte sie anfassen und sie durfte niemanden anfassen.
Also sie war gewissermaßen unberührbar. Aber warum?
Sie war unrein nach dem Gesetz Moses.
Jawohl, wir kommen immer näher.
Der Blutfluss, das ist eine Unreinheit nach dem Gesetz steht davon.
Ja, also ganz natürlich ist ja der Blutfluss während der Periode. Genau. Und diese blutflüssige Frau, die hatte also gewissermaßen eine Periode, die nie aufhörte. Also, das ist die Situation von 3. Mose 15, können wir das kurz aufschlagen. Dort haben wir ein Kapitel über die Ritualbäder. Das war etwas ganz Grundlegendes im Judentum. Man musste sich ständig mit Ritualbädern reinigen. Also, wenn man Periode hatte, dann wurde danach ein Ritualbad vorgeschrieben. Kann jemand vorlesen? 3. Mose 15, Verse 19 bis 22. Ja, gerne.
Und wenn eine Frau flüssig ist und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, so soll sie 7 Tage in ihrer Unreinheit sein. Und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis an den Abend. Und alles, worauf sie in ihrer Unreinheit liegt, wird unrein sein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und jeder, der ihr Lager anrührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jeder, der irgendein Gerät anrührt, worauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis an den Abend.
Danke, bis dahin. Und da haben wir also jetzt den normalen Fall, eine Periode. Und dadurch, nach dem Gesetz Mose, wurde eine Frau unrein. Das Gleiche ist zu sagen bei einem Mann, wenn ein Samenerguss entgeht, liest du noch dazu Kapitel 15, Vers 16.
Und wenn einem Manne der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden und er wird unrein sein bis an den Abend.
Jawohl. Und immer dieser Ausdruck im Wasser baden, damit ist eben gemeint ein Ritualbad. Das gehörte zum ABC des Judentums. In Hebräer 6 wird den Hebräern, das sind Judenchristen, erklärt, jetzt wollen wir die Grundlagen stehen lassen und weitergehen im Glauben. Und zu den Grundlagen wird unter anderem genannt die Lehre von den Waschungen. Und das ist eben diese Lehre der Ritualbäder. Das gehört quasi zum ABC des Jüdischseins. Und sieht man in diesem Kapitel, 3. Mose 15, das wird erwähnt in Vers 5, sich im Wasser baden. Dann Vers 6, 7, 8, 10, 11, 13 und jetzt hatten wir es eben in Vers 16. Dann Vers 18 kommt es nochmals vor und wir haben schon gelesen Vers 21, auf Vers 22 kommt es nochmals vor und dann auch noch Vers 27. Das ist diese Lehre der Waschungen und dann wird eben erklärt, wenn ein krankhafter Blutfluss vorliegt, Vers 25, kannst du da kurz lesen, ein paar Verse.
Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage hat, außer der Zeit ihrer Unreinheit, oder wenn sie den Fluss hat über ihre Unreinheit hinaus, so soll sie alle die Tage des Flusses ihrer Unreinigkeit sein, wie in den Tagen ihrer Unreinheit. Sie ist unrein.
Jawohl, und dann wird gesagt, was unrein geht, wenn sie es berührt. Lies noch Vers 27, wenn ich bitten darf, bis Vers 30.
Und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein. Und er soll seine Kleider waschen und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und wenn sie rein geworden ist von ihrem Fluss, so soll sie sich sieben Tage zählen und danach wird sie rein sein. Und am achten Tag soll sie sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen und sie in den Priester bringen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und der Priester soll sie die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern. Und so tue der Priester Sühnung für sie vor dem Herrn wegen des Flusses ihrer Unreinheit.
Jawohl, danke. Jetzt haben wir also den normalen Fall gehabt, ab Vers 19, und den krankhaften Fall ab Vers 25. Und das ist genau der Hintergrund der Geschichte hier in Lukas 8. Und wir sehen aber, wie der Herr Jesus diese Frau heilt. Und dann ist auch gar klar, dann musste sie diese Anweisungen aus 3. Mose 15 nachher erfüllen mit diesem speziellen Opfer. Ja? Christoph, hast du eine Frage? Ja, das mit den Ritualbädern macht man immer noch. Aber es ist eben so, viele Gebote der Tora kann man heute gar nicht mehr praktizieren, weil sie mit dem Tempel zusammenhängen. Also ganz viele Gebote setzen voraus die Existenz des Tempels in Jerusalem. Und man kann sich nicht vorstellen, was das war im Jahr 70, als der Tempel unterging und er konnte nie mehr aufgebaut werden bis heute. Da wurde dem Judentum gewissermaßen das Herz herausoperiert. Weil ein Drittel aller Gebote, und man zählt stolz im Judentum 613 Gebote, ein Drittel kann gar nicht praktiziert werden, weil der Tempel nicht da ist. Aber eben Ritualbäder, das ist nach wie vor möglich. Und es wird bei den Ultraorthodoxen auch praktiziert, dass während der Periode werden die Bettler getrennt von Mann und Frau. Und wird also ganz genau nach 3. Mose 15 so praktiziert. Und das hat natürlich einen Nebeneffekt. Dadurch, dass es in einer Ehe immer wieder diese Art von Zurückstehen gibt, wird das Eheleben auch intensiver. Das ist ja ein Problem, gerade durch die moderne Zeit, wo man mit allen möglichen Verhütungsmitteln und so das möglich macht, dass eigentlich der eheliche Verkehr immer möglich ist. Ja, das führt dann eben auch zuweilen zu Überforderung bei Mann und Frau. Und dieses Pausieren, das hat schon seinen Sinn, warum das Gott so in die Natur hinein, in die Schöpfung hineingelegt hat. Und das belebt und erneuert das Eheleben immer wieder. Das nur so als Nebenbemerkung. Aber jetzt ganz wichtig, damit man diese Gebote versteht, mit Unreinheit. Wenn hier im 3. Mose von Unreinheit gesprochen wird, hat das nichts zu tun mit Sünde. Also eine Frau ist in der Zeit der Periode nicht irgendwie sündig dadurch. Und der Mann im Zusammenhang mit dem Samenerguss, das ist nicht das Problem, dass das Sünde ist. Das gehört zum Eheleben. Aber es ist eine symbolische Unreinheit. Und alle diese symbolischen Dinge im Gesetz, die haben einen Hinweis auf das Evangelium und illustrieren das Evangelium. Was uns auffällt, ist, Ausflüsse aus den Geschlechtsorganen verunreinigen. Aber wenn man zum Beispiel sich in den Finger schneidet und Blut kommt heraus, das verunreinigt nicht nach dem Gesetz. Es ist wirklich nur das Blut der Periode. Also irgendwie hat das etwas zu tun mit dem Ursprung des Lebens. Und eine zweite wichtige Quelle der Verunreinigung nach der symbolischen Verunreinigung nach dem Gesetz, das ist das Ende des Lebens. 4. Mose 19 macht deutlich, wenn man einen Toten berührt, ist man unrein und muss eben auch sich reinigen mit einem Ritualbad. Und dort wird es sogar noch komplizierter, auch noch mit der Asche der roten jungen Kuh. Das wird ausführlich erklärt in 4. Mose 19. Also, wie? Ja, genau. Dieses Gebot mit 4. Mose 19, das kann man heute nicht mehr praktizieren im Judentum, weil eben das Opfer der roten Kuh vorausgesetzt wird und das kann man ja nur in Verbindung mit dem Tempel machen. Darum, man hat zwar wieder die passenden roten Kühe, wie du sagst, aber den Tempel noch nicht. Und darum kann man das gar nicht praktizieren. Nur die Ritualbäder. Aber jetzt verstehen wir, es hängt zusammen mit dem Ursprung des Lebens und mit dem Ende des Lebens. Und das sind zwei ganz wichtige Grundlagen des Evangeliums. Schlagen wir auf Römer 6, Vers 23.
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Jawohl, und dann noch dazu Römer 5, Vers 12.
Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist.
Jawohl, und noch Vers 19.
Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden.
Danke. Also der Römerbrief erläutert, alle Menschen sind in der Stellung von Sündern, und zwar durch Adam. Adam, durch seinen Sündenfall kam die Sünde in die Welt, Römer 5, Vers 12. Und diese sündige Natur, die Adam hatte vom Sündenfall an, die hat er vererbt von Generation zu Generation. Also jede Generation von Menschen hat jetzt auch diese sündige Natur in sich. Und das ist auch der Grund, warum wir in uns eine Kraft spüren zum Bösen hin. ein Impuls, der uns antreibt zur Sünde. Das ist die Sünde in uns und das ist eben in die Welt gekommen durch Adam und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Also sehr demütigend für jeden Mann, er kann immer nur einen Sünder zeugen, nie einen Gerechten. Die Babys sind zwar so lieblich und anmutig, wenn man sie ganz klein auf den Armen hat, solange sie nicht sprechen können, und schon sehr bald kommen die bösen Wörter. Es ist unglaublich, wie schnell. Da merkt man, oh, das ist ein Problem. Und darum eben die Verunreinigung aus den Geschlechtsorganen bedeutet, wir sind Sünder und wir können eben nur Sünder hervorbringen. Und Verunreinigung des Todes drückt aus, die letztliche Konsequenz der Sünde ist der Tod. Aber das war alles eine Vorbereitung des Evangeliums, denn der Messias, der verheißene Erlöser, sollte kommen und dieses Problem lösen. Wir haben gelesen in Römer 5, Vers 19, eben durch den Ungehorsam von Adam sind die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden, aber jetzt durch den Gehorsam des einen, von Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, werden die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das ist dann eben die Reinigung.
Und das sagt ja auch hinaus, dass es für uns keine Unreinheit mehr gibt.
Genau, und darum weist das Ritualbad hin auf die Möglichkeit, es gibt eine Reinigung von diesem Bösen. Genau.
Sind Sie nicht mehr unrein, wenn uns diese ganzen alttestamentlichen Sachen geschehen, wie der Samenerguss bei dem Mann oder eben der Blutfluss der Frau, also das gibt es dem Sinn gar nicht mehr. Also, einfach, also für uns, dass wir damit unrein werden.
Nein, eben diese symbolischen Dinge, die gelten im Zusammenhang mit dem Gesetz. Und das Gesetz ist gültig bis auf den Tod Christi. Dort endet das Zeitalter des Gesetzes. Darum haben diese Gebote keine konkrete Anwendung mehr in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist eben gar nicht, steht nicht unter diesem Gesetz von Mose. Aber wir haben den reichen Gewinn, dass wir all diese symbolischen Dinge im Licht des Neuen Testaments geistlich verstehen können. Und eben, Christus ist der Sünder in die Stellung von Gerechten versetzt. Und davon spricht die Reinigung mit dem Reinigungsbad. Und dann haben wir gelesen in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so spricht eben das Opfer der Reinigung in 4. Mose 19 von der Verunreinigung des Todes, von einem Opfer des Herrn Jesus, das eben ewiges Leben bringt, und von der Verunreinigung der Sünde und des Todes freimacht. Ja?
Es gibt eine ganz eindrückliche Stelle in Markus 7, Vers 20.
Markus 7, Vers 20.
Wird das richtig illustriert, diese sündhaftige Natur, dass der Mensch sich durch Fortpflanzung einfach diese Sündhaftigkeit weiter vererbt und dann sehr eindrücklich.
Ja, wir können das gerade lesen. Markus 7, Vers 20. Dort erklärt der Jesus, dass eben diese symbolischen Verunreinigungen des Gesetzes wirklich nur symbolisch sind und hinweisen auf die wirkliche Verunreinigung, und das ist eben die Sünde. Liest uns vor, vielleicht Markus 7, ab Vers 19.
Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, das, was ein Mensch ist. Und es geht heraus aus dem in den Abort, in dem alle Speise gereinigt wird.
Jawohl, im Zusammenhang geht es also um unreine Speise. Ja, weiter.
Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen.
Jawohl. Also der Herr zeigt hier, was die eigentliche Verunreinigung ist und dass alles eben an symbolischer Unreinigkeit nicht wirkliche Unreinheit ist, aber das illustriert, das symbolisiert. Ja, Carlo?
Eine Frage zur sogenannten Erbsünde, oder? War die in der Kirchengeschichte schon immer bekannt, die Lehre der Erbsünde?
Ja, in der Kirchengeschichte war die Lehre der Erbsünde immer bekannt, denn sie geht zurück zum Beispiel auf den Römerbrief, wo das deutlich gelehrt wird ab Römer 5, Vers 12. Aber hättest du jetzt gefragt, wie ist es mit dem Judentum? Wird die Lehre der Erbsünde im Judentum auch anerkannt? Dann muss man sagen, im rabbinischen, pharisäischen Judentum nein. Sondern dort wird gelehrt, der Mensch im Mutterleib habe einen, schon im Mutterleib und dann auch während der Lebzeit, habe zwei Tendenzen. Er habe den Jetzer Ra, das ist die Neigung zum Bösen, und Jetzer Tov, das ist die Neigung zum Guten. Und der Mensch müsse quasi frei entscheiden zwischen dem Bösen, der bösen Neigung und der guten Neigung. Aber der Mensch ist nicht wirklich völlig verdorben.
Prototypischer Calvinismus könnte man nennen, oder?
Nein. Der Calvinismus lehrt diesen Punkt ganz korrekt, dass der Mensch völlig verdorben ist. Und die haben, im rabbinischen Judentum sagt man, der Mensch ist nicht völlig verdorben, sondern er hat beide Tendenzen und kann sich einfach entscheiden. Nein, der Römerbrief macht eben klar, dass der Mensch völlig verdorben ist durch den Sündenfall. Und darum auch eine völlige Erneuerung braucht durch das Werk des Herrn Jesus. Aber was ich sagen will, im Alten Testament wird die völlige Verdorbenheit des Menschen schon gelehrt. Schauen wir mal in 1. Mose, kurz nach dem Sündenfall, liest jemand Kapitel 4, 25 bis 26. Das ist also nachdem Kain seinen Bruder ermordet hatte.
Und Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm, wurde ein Sohn geboren und gab ihm den Namen Enos. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen.
Ja, muss ich genau vor Augen halten, was hier beschrieben wird. Der Erstgeborene, Kain, war so ein hoffnungsvoller Sprössling. Und dann wird er größer und wird zum Mörder. Und man fragt sich, was ist mit uns Menschen geschehen seit dem Sündenfall? Aber dann bekommen Adam und Eva wieder einen Sohn, Seth, das bedeutet Ersatz. Das sollte ein Ersatz sein für den ermordeten Abel. Und Seth kriegt auch ein Kind. Und wie wird das genannt?
Enosch.
Enosch, ja. Jawohl, Enosch heißt Mensch auf Hebräisch. Aber das ist nicht das normale Wort für Mensch. Mensch sagt man auf Hebräisch Ben Adam. Adams Sohn, ja? Menschenkind. Das ist Ben Adam. Menschenkind ist ganz wörtlich übersetzt von Ben Adam. Aber hier haben wir das Wort Enosch, das heißt auch Mensch, aber das kommt von Anash, das heißt böse sein, sterblich sein und schwach sein. Also muss man sich vorstellen, diesem kleinen Baby geben sie den Namen böse, sündig. Die haben verstanden, mit uns Menschen ist ein Problem. Wir haben das Böse schon in uns. Und dann sehen wir, wie sich das eben auch immer deutlicher offenbart. 1. Mose 6. Andreas, könntest du uns lesen? Vers 5.
Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.
Jawohl. Auch da wird deutlich, dass der Mensch in seiner Natur seit dem Sündenfall völlig verdorben ist. Also hätte man das auch wissen können, bereits im Alten Testament. Und eben all diese Gebote im Zusammenhang mit Unreinheit im dritten Buch Mose waren dazu da, um dem Volk Israel diese Lektion im tagtäglichen Leben zu geben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und ist durch alle Generationen durchgedrungen. Jemand wollte etwas fragen?
Wir sind ja vollkommen verdorben. Aber was konnte Gott an uns lieben, wenn er sagt, wenn er für uns gestorben ist? Also was liebt Gott an uns, wenn wir komplett verdorben sind?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Was liebt Gott an uns, wenn wir völlig verdorben sind? Hat jemand eine Antwort?
Also ich würde mal behaupten, als dass da ja der Herr hat uns gemacht, dass ein niedriges Geschöpf hat, das ihn ehren kann. Eigentlich, das ihn verehrt. Und daher ist eine Liebe zwischen Gott und Mensch durch dieses ehrbare Geschöpf den Menschen.
Ja, sehr gut. Also dann kann ich es auf den Punkt bringen. Gott liebt uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Ja? Also, wir sind zwar gefallene Geschöpfe, aber doch Geschöpfe Gottes. Und als Geschöpfe liebt Gott den Sünder. Und wir hatten das ja sehr eindrücklich, gerade im Lukas-Evangelium. Es ist wichtig, weil es gibt ja Leute, die sagen, Gott liebt den Sünder gar nicht. Aber in Lukas hatten wir diesen Schimpfnamen, den die Feinde des Herrn dem Erlöser gegeben haben. Lukas 7, Vers 34.
Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern.
Jawohl. Das war also ein verächtlicher Ausdruck, den die Feinde verwendet haben für den Herrn Jesus. Ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und Freund heißt auf Griechisch Philos. Das kommt von Phileo, lieben. Das ist also der Liebende, der den Sünder liebt. Aber Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und darum ist der Herr Jesus gekommen, um eben Sünder zur Buße zu rufen. Und Johannes 3, Vers 16 drückt eben das auch aus, diese Liebe Gottes zum Geschöpf. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Hast du noch eine Zusatzfrage?
Man sagt, Gott liebt das Geschöpf, aber das Herz ist trügerisch und das Wesen des Menschen ist verdorben. Dann liebt er dann einfach die Geschöpflichkeit. Oder wenn wir sagen, den Ungläubigen, dass Jesus dich liebt, was meinen die dann konkret damit? Wir meinen ja nicht seine sündige Natur oder sein Fleisch und so, aber wenn er tot ist, also er gar nicht lebendig ist, was liebt Jesus effektiv an diesem Wesen?
Also, wie gesagt, Gott liebt nicht das Sündige im Wesen des Menschen, sondern hasst es. Aber Gott liebt die Person. Die Person aus Geist, Seele und Körper. Und dann kommt natürlich noch etwas dazu, dass, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, dass Gott natürlich auch sah, was er aus denen, die einmal umkehren, machen wird. Und darum wird zum Beispiel die Liebe des Herrn Jesus beschrieben in Epheser 5, ganz konkret auf die Gemeinde. Das ist jetzt nicht das Gleiche wie Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, sondern dort heißt es, er hat die Gemeinde geliebt. Kann man das auch am Mikrofon vorlesen? Und zwar Epheser 5, Vers 25, ja.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.
Jawohl. Also das kommt dann noch dazu. Eben, Gott hat jeden Menschen geliebt als Geschöpf, also auch die, die einmal verloren gehen werden, denen galt auch seine Liebe. Und jetzt hier aber sehen wir im Blick auf die, die das Opfer annehmen und die zur Gemeinde gehören werden, das sind die Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung, die sind in besonderer Weise Gegenstand der Liebe des Herrn Jesus. Und da heißt es, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Ja?
Eine interessante Stelle wäre Römer 5, Vers 6 bis,
ja, genau.
Bis und mit 8, wo eigentlich ganz schön gezeigt wird, dass ja der Herr uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren.
Ganz genau. Das können wir auch gerade lesen. Römer 5, Vers 6, das zeigt die Liebe Gottes zu verlorenen Menschen.
Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.
Ja. Also, jetzt haben wir gesehen, diese Liebe Gottes zu allen Menschen und eben wie das möglich ist, trotz der Verdorbenheit des Menschen. Und das wird, jetzt gehen wir zurück zu Lukas 8, wird eben bei dieser blutflüssigen Frau uns so eindrücklich vorgestellt. 12 Jahre lang war sie rituell, also symbolisch, immer unrein. Und sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte abgetreten und konnte nicht geheilt werden. Wir haben ja gesehen, wie in diesem Teil 4, wie die 8 Abschnitte schön geordnet sind, 4 und 4. Und vielleicht mag man sich erinnern, das habe ich schon früher erklärt, diese Geschichte der blutflüssigen Frau geht parallel mit der Geschichte dieser Sünderin im Haus des Pharisäers Simon. Und die Parallelen sind ja sehr auffällig. Hier haben wir eine wirklich sündige Frau, eine unmoralische, eine Prostituierte. Und hier haben wir eine symbolische, unreine Frau. Und von beiden Frauen heißt es, sie kommen von hinten zum Herrn und berühren ihn. Also beide sehen, es gibt nirgendwo anders Möglichkeit für Hilfe als nur bei dem Herrn Jesus. Und in beiden Fällen wird ihnen durch den Herrn geholfen. Aber jetzt sehen wir, diese Frau gibt ihren ganzen Lebensunterhalt her für die Ärzte. Und in diesem Abschnitt mit der Sünderin, das war Lukas 7, Verse 36, und der ganze Abschnitt geht, wie wir damals gesehen haben, bis Kapitel 8, Vers 3. Da wird von der Sünderin gesagt, dass ihr viel vergeben wurde und darum hat sie viel geliebt und alles für den Herrn aufgewendet. Sie kommt mit einer teuren Alabasterflasche mit Salböl und schenkt das dem Herrn. Ja? Und in Kapitel 8, in diesen Versen, die in dieser Geschichte noch angehängt sind, lesen wir von verschiedenen Frauen, die der Herr geheilt hat und gerettet hat. Maria, Johanna und Susanna und viele andere Frauen, Kapitel 8, Vers 3, die ihm mit ihr Habe dienten. Die haben also ihre Finanzen eingesetzt für den Herrn. Und in der parallelen Geschichte haben wir eine Frau, die hat ihre Finanzen eingesetzt für Spezialisten und hat alles verloren. Aber der Herr hat ihr dann die völlige Gesundheit geschenkt. Und jetzt ganz wichtig, sie berührt den Herrn, aber wo? An der Quaste. Eine Erklärung zur Quaste, bitte.
Das ist ein Symbol für die Gebote.
Du bist schon ein, zwei, drei Schritte zu weit. Die Quasten sind ein Symbol für die Gebote, wir werden das gleich sehen, aber fangen wir ganz vorne an. Jemand weiß nicht, was Quasten sind. Am Kleid. Eines jüdischen Mannes, ja? Ja, bitte, natürlich, korrekt.
Riemen, Gebetsriemen, Fäden.
Nein, nicht die Gebetsriemen, das sind die Tefillin. Das sind diese Lederbänder, die man um den linken Arm macht. Und da ist ein Kästchen dran befestigt. Und im Kästchen drin sind Verse aus der Bibel drin und ganz speziell 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und man hat dann auch den Riemen um die Stirn, weil in 5. Mose 6 gesagt wird, dieses Wort, den Herrn zu lieben, soll man aufs Herz schreiben und zwischen die Augen. Also da beim Frontallappen, wo ja unser Zentrum ist, um zu planen, zu organisieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und wenn man es hier am linken Arm hat, so ist es aufs Herz geschrieben. So kann man es aufs Herz schreiben. Aber eben die Tefillin, die Gebetsriemen, das ist etwas, 5 Mose 6, aber das sind Quasten.
Saum.
Wie?
Also am Saum.
Ja, also an...
Die Äpfel im Alten Testament befestigt waren. Die Äpfel und die Schellen.
Die?
Die Schellen und die Äpfel unten.
Die Schellen und diese Granatäpfel, das ist nur beim Hohen Priester. 2. Mose 28 an seiner Kleidung. Aber die Quasten, ja, schlagen wir auf, wo werden die Quasten beschrieben? 4. Mose 15. Jawohl, schlagen wir auf 4. Mose 15. Also, wir lesen die Verse 37 bis 41.
Und der Herr sprach zu Mose und sagte, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen bei ihren Geschlechtern und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Purpur setzen und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenket und sie tut und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen, nach denen ihr nachhuret, damit ihr aller meine Gebote gedenket und sie tut und heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott.
Danke. Also, hier geht es bei einer Kleidung, die ein Tuch ist, das man um sich herum hat. Da werden an die Ecken dieses Tuches eben eine Quaste angebracht. Und das Wort Quaste bedeutet ein Bündel von Fäden. Quaste bedeutet ein Fädenbündel. Und wenn man von Leinkleidern ausgeht, dann sind das also weiße Fäden. Aber dann wird noch erklärt in Vers 38, und an diese Quaste soll man auch noch eine Schnur aus blauem Purpur setzen. So hat man also weiß und blau kombiniert. Und im orthodoxen Judentum wird das bis heute praktiziert. Man hat nicht mehr diese Kleider von früher mit diesen Tüchern, sondern dann macht man das bei den Männerhosen da auf die Seite, machen das an, diese Fäden auf beiden Seiten runter. Und das soll eine Erinnerung sein im Alltag. Eben, man muss ja immer wieder mal so die Kleider zurecht rücken und dann sieht man wieder diese Fäden. Und die sollen erinnern, dass man die Gebote Gottes auch im Alltag umsetzt. Und ich habe das mal versucht zu erklären in Thailand und habe den Thailändern erklärt, schaut ihr, das ist so etwas Ähnliches, wenn Tante Pi Na kommt um 5 Uhr am Bahnhof, damit man das ja nicht vergisst, kann man ins Nastuch einen Knopf reinmachen. Und dann zwischendurch, wenn man wieder mal muss, kann man das Nastuch, oh, ein Knopf drin. Natürlich, ich muss die Tante am Bahnhof abholen. So hilft ein Knoten eben, sich an etwas zu erinnern. Und nachher habe ich dann erfahren, dass das Beispiel war nicht gut. Die Thailänder haben gar keine Nastücher. Die benutzen nur Papiernastücher. Und bei uns ist es auch oft so. Es geht nicht mehr. Aber eben, also irgendetwas im Alltag, was man mit einer bestimmten Bedeutung verbindet. Und dann weiß man, ah, das erinnert mich an das und das. Und das war die Idee. Gott wollte mit diesen Fäden immer wieder daran erinnern, das Wort Gottes im Alltag. Und jetzt diese beiden Farben, was haben die zu bedeuten? Weiß und Blau.
Blau, Himmel.
Blau ist die Farbe des Himmels und erinnert daran, dass die Gebote in der Bibel sind keine menschlichen Gebote, sondern was wir in der Bibel haben, ist 100% Gottes Wort vom Himmel her. Und dann die weißen Fäden. Ja, also das Weiß spricht in dem Sinn von diesen gerechten Geboten und dass wir eben diese Gerechtigkeit im Alltag umsetzen sollen. Gerecht leben, nach dem Wort Gottes, das wird da ausgedrückt. Jetzt allerdings, wenn man so in Jerusalem herumgeht und die Orthodoxen sieht mit diesen Fäden, was fällt auf?
Sie haben nur noch Weiße.
Sie haben nur noch Weiße. Also nicht alle. Es gibt ein paar wenige, die sind jetzt schon so abgedatet, dass sie das Blau auch haben. Aber das war jahrhundertelang ein Problem. Weil blauer Purpur, das ist ja eine ganz spezielle Farbe. Und das ging im Judentum, das Wissen, wie man blauen Purpur produziert, ging etwa verloren ab 700 nach Christus. Und man wusste wirklich nicht mehr, wie man das produzieren soll. Und darum haben die Rabbiner gesagt, man kann nicht einfach irgendein Blau nehmen. Also lieber gar nicht mehr Blau als etwas Falsches. Nur blauer Purpur. Aber es ist eine so spannende Geschichte, beginnend ab dem 19. Jahrhundert, wie man schließlich wieder herausgefunden hat, wie man den blauen Purpur produziert. Und zwar aus Murex trunculus, die Purpurschnecke. Aber das Spezielle ist, die sind ja ganz schwierig zu finden im Mittelmeer. Und zwar ist es so, die können in großen Tiefen sein. Und bis man die also in genügender Menge hat, das braucht schon einiges. Und dann, wenn man diese Schnecken hat, muss man sie am richtigen Ort eindrücken. Also da, wo die Eingeweide sind. Und wenn man das eindrückt, kriegt man einen durchsichtigen Tropfen. Einen Tropfen. Und wenn man diesen Tropfen dem Licht aussetzt, jetzt habe ich wieder ein technisches Problem. Sonst gibst du mir das andere Mikrofon. Schadone. Also, wenn man diesen Tropfen dem Sonnenlicht aussetzt, dann entsteht ein chemischer Prozess und es wird blauer Purpur. Und wenn man diesen Tropfen aber vor dem Licht schützt, entsteht ein chemischer Prozess und dann entsteht roter Purpur. Mit dem gleichen Tropfen kann man roten oder blauen Purpur produzieren. Und zwar ist es ein chemischer Prozess, der dann stabilisiert wird. Dann bleibt die Farbe. Und jetzt merkt man aber, die Farbe ist so wertvoll, so teuer. Ich meine, wenn man ein Kleid färben soll, wie zum Beispiel eben das Kleid des Hohen Priesters aus blauem Purpur, das ist unbezahlbar. Also diese Farbe ist wertvoller als Gold. Es gibt die Firma Pigmente und Co. in Eichstätten in Deutschland und die verkaufen also ein Gramm blauen Purpur heute für über 2000 Euro. Also Gold ist nichts daneben. So eine so wertvolle Farbe. Was sagst du? Also man hat jetzt, auf jeden Fall hat man das jetzt eingefärbt in Jerusalem für die Kleider des Hohen Priesters. Und diese blaue Toga hat mit den anderen Kleidungsstücken dann zusammen 500.000 gekostet. Also wirklich unbezahlbar. Aus dem Mittelmeer. Israel ist ein Mittelmeeranrainer. Aber eben das Problem ist in so großer Zahl, es ist so schwierig, das zu bekommen. Diese Farbe wurde entdeckt etwa 1750 vor Christus auf Kreta, eben im Mittelmeerraum.
Aber wie sind die
Tauchen? Ja, tauchen. Oder es gibt dann auch das Phänomen, dass manchmal durchs Meer solche Schnecken angespült werden, aber das ist sehr selten. Und eben, man entdeckte diese Farbe 1750 vor Christus auf Kreta und hat man sofort gemerkt, das ist eine tolle Farbe, um die Klassenunterschiede zu markieren. Ja? Das können nicht die Reichen, sondern nur die Superreichen sich leisten. Und darum haben die solche Kleider, blauen, roten Purpur, getragen. Aber das war 1750. 1606, nach strenger biblischer Chronologie, war der Auszug aus Ägypten. Und Gott hat bei den Anweisungen zum Bau der Stiftshütte blauen und roten Purpur vorgeschrieben. Und er hat diese Farben verwendet, nicht um die Klassenunterschiede zu markieren, die sind da, aber ob man die so noch rausstreicht, das ist etwas anderes. Und er hat das benutzt, um eben auf die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, Jesus Christus, hinzuweisen. Und jetzt eben etwas Besonderes. Und in 4. Mose 15 hat Gott angewiesen, alle Israeliten müssen blauen Purpur tragen. Nicht nur die Reichen. Alle Schichten, die Armen und die Reichen, weil sie eben für Gott ist jeder, der zum Volk Gottes gehört, etwas Besonderes, etwas Edles. Das ist unabhängig von seinem Reichtum. Und jeder musste das also tragen und eben, um sich dadurch zu erinnern an das Wort Gottes, das vom Himmel kommt, blau, und die Gerechtigkeit Gottes, die in diesen Geboten ausgedrückt, im Alltag umzusetzen. Ja?
Woher kommt die Kleiderordnung, die die Juden heute haben? Die tragen ja nur noch schwarz und weiß. Und die Hüte und dann auch die Haare.
Ja. Also, die Kleiderordnung im ultraorthodoxen Judentum. Du kannst nicht sagen im Judentum. Im ultraorthodoxen Judentum, das macht etwa 20% der Bevölkerung in Israel aus. Woher kommt diese Kleiderordnung mit den schwarzen Kleidern? Das kommt aus Osteuropa. Das ist die typische Kleidung der Ashkenazi-Juden aus Osteuropa. Die aus Marokko und aus Iran und Jemen, die kleiden sich nicht so. Das ist also typisch osteuropäisch und die haben einfach eine ganz bestimmte Mode. Vor ein paar Jahrhunderten haben sie eingefroren, fossilisiert und beibehalten bis heute. Aber das Schwarz, das hängt damit zusammen, sie sagen sich, wir tragen Schwarz, solange Jerusalem in Trauer ist. wenn der Messias kommt und Jerusalem dann wirklich befreien wird, dann werden wir uns weiß kleiden. Das ist die Überlegung. Sie sind in Trauer wegen Jerusalems.
Roger, eine Frage. Ich habe in 4. Mose 15 habe ich violetten Purpur. Ist das falsch?
Du hast in deiner Übersetzung violetter Purpur.
Ja, im Vers.
Ja, es ist ungenau, weil es steht Techelet auf Hebräisch und das meint eben diesen blauen Purpur. Okay. Aber Violett kommt natürlich von daher, dass der Übersetzer gedacht hat, mit Violett treffe ich vielleicht diesen Farbton noch ein bisschen. Jetzt habe ich leider vergessen, eine Quaste mitzubringen heute Abend. Ich kann das nächstes Mal tun und dann sieht man wirklich echt, wie die Farbe ist und es ist nicht Violett, es ist Blau. Aber eben hat so seine besondere Bedeutung und jetzt geht es um die Quasten des Messias in Lukas 8. Sie hat ja die Quaste des Herrn Jesus angerührt. Und wir müssen uns im Klaren sein, diese Quasten sollten alle Israeliten darauf hinweisen, dass sie schuldig sind, nach der Bibel zu leben. Aber keiner hat es geschafft, weil sie alle verloren sind, weil sie alle unrein sind. Wie diese Frau, die 12 Jahre lang blutflüssig war. Sie ist ein Bild der Nation Israels. Sie sind alle unrein, unfähig. Aber sie hat Zuflucht gesucht bei dem Herrn Jesus und er ist der, der als einziger die ganze Tora wirklich eingehalten hat. Wir können dazu aufschlagen, Matthäus 5. Wir sollten da lesen, Verse 17 bis 18.
Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.
Danke. Jetzt dieser Ausdruck, ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Der griechische Ausdruck bedeutet weiter, völlig zur Geltung zu bringen oder völlig eben zum Ausdruck zu bringen. Und das hat er getan in seinem Leben. Er war der einzig und allein sündlos gelebt hat. Er konnte in Johannes 8 den Pharisäern sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Keiner konnte das sagen. Sie haben ihn gefragt, auch in Johannes 8, wer bist du? Und er sagt, durchaus das, was ich zu euch rede. Das heißt, alles, was er redete, war der Ausdruck von dem, was er war. Nicht wahr? Bei uns ist immer das Problem, dass Sprechen nicht unbedingt mit unserem Leben übereinstimmt. Aber beim Herrn Jesus war es so, er konnte sagen, durchaus das, was ich zu euch sage. Und war alles gerecht, alles echt, alles wahr. Und in Johannes 11 sagt er zum Vater, ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Er war in allem wohlgefällig und darum hat sich auch der Himmel geöffnet bei der Taufe am Jordan. Lukas 3 haben wir es gesehen und Gott sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen gefunden habe. Und bald kommen wir in Lukas 9 dann zu diesem Abschnitt, wo der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung war und da spricht Gott auch aus dem Himmel und sagt wieder, dieser ist mein geliebter Sohn. Also er hat das vollkommen ausgelebt und jetzt sehen wir diese Frau, die mit eigener Leistung, mit all ihrem Geld, und Geld ist ja, kann man sagen, gespeicherte Arbeit, ja? Das ist so. Geld ist gespeicherte Arbeit. Das hat sie alles hergegeben für die Ärzte und niemand konnte helfen. Ist ein eindrückliches Beispiel von Israel als Nation, die versucht hat, durch eigene Leistung von Gott anerkannt zu werden. Aber Gott muss sagen, unrein. Unrein. Aber Diese Frau hat Zuflucht gesucht bei dem, der vollkommen war in seinem Leben und darum Retter werden konnte. Und das ist ja das Thema, das haben wir immer wieder gesehen in Kapitel 7 und 8. Da haben wir immer wieder das Wort retten gehabt. Und wir haben, ich möchte nochmal erinnern, in zum Beispiel Lukas 8, 26 und folgende, letztes Mal haben wir das betrachtet, die Rettung von einem Schwerstbesessenen. Rettung aus der Macht des Teufels, der Macht der Finsternis. Und jetzt haben wir hier Rettung von Unreinheit und danach ab Vers 49 haben wir dann die Rettung vor der Macht des Todes. Und wir hatten schon früher bei der sündigen Frau in Lukas 7, wie der Herr Jesus eben sogar eine zutiefst moralisch gefallene Frau auch aus dem Sumpf der Sünde befreit, rettet. Er ist der Einzige, der das kann, weil er selber in seinem Leben vollkommen war. Wenn man sich aufschreiben will, wo überall in den Evangelien die Quasten des Herrn Jesus erwähnt werden. Das ist in einem anderen Zusammenhang Matthäus 9, Vers 20, Matthäus 14, 36 und Markus 6, 56. Und die vierte Stelle eben hier in Lukas. Und wir hatten ja gesehen in der parallel gestellten Geschichte mit der Sünderin, die auch wie diese Frau von hinten kommt und den Herrn berührt, da denkt der Pharisäer, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine schlimme Frau das ist. Ja, das war so seine Überlegung. Aber hier in der parallel gestellten Geschichte kommt eine Frau in all dieser Volksmenge und berührt den Herrn. Und der Herr sagt, wer hat mich angerührt? Und Petrus sagt in Vers 45, Meister, die Volksmengen umdrängen und drücken dich. Und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Er wusste ganz genau, wer es war. Aber warum hat er gesagt, wer war das? Weil diese Frau sollte ein Zeugnis und ein Bekenntnis ablegen. Sie war so schüchtern und trotzdem hat der Herr sie aus der Schüchternheit herausgeholt, um ein Bekenntnis abzulegen, das jetzt schon 2000 Jahre in der ganzen Welt verkündigt wird. Ja?
Wie muss man das verstehen, also, dass von ihm Kraft ausgegangen ist? Also, es wird ja heute auch oft in Kreisen gesagt, dass eine gewisse Kraft durchströmt. Und also, wie kann man das verstehen?
Ja, es ist eben so, im Okkultismus wird oft das, was von Gott kommt, imitiert, nachgemacht, nachgeäfft. Nicht wahr? Zum Beispiel in 1. Mose 1, Gott spricht und dann entsteht etwas. Und der Teufel kopiert das in der Magie. Da sagt einer einen Zauberspruch und dann soll etwas geschehen. Es ist nichts anderes als einfach eine Nachäffung Gottes. Und eben, dass die Welt entstehen konnte, da brauchte es eben die Kraft Gottes. Und damit diese Frau geheilt werden konnte, da brauchte es die Kraft Gottes. Aber eben im Okkultismus wird das kopiert und dann wird ständig eben von Kraftströmen und Lebensströmen und so weiter gesprochen. Aber es ist in dem Sinn eine teuflische Nachäffung. Noch etwas? Ja? Ah, also ist der Herr Jesus jetzt durch die Berührung dieser Frau unrein geworden? Also erstens mal muss man daran denken, das hat ja nichts zu tun mit moralischer Unreinheit, sonst wäre nur eine symbolische. Aber beim Herrn Jesus ist sowieso alles ganz anders. Schlagen wir auf Matthäus 8. Dort haben wir noch ein schlimmeres Beispiel als Blutfluss. einen Aussätzigen. Die Aussätzigen mussten ja auf Abstand zu den Leuten und ganz besonders streng darauf achten, dass dieser Abstand eingehalten wird. 3. Mose 13 sagt sogar, wenn ein Aussätziger sieht, dass jemand in die Nähe kommt, muss er rufen, unrein, unrein. Das musste diese Frau nicht, aber der Aussätzige. Und jetzt, Matthäus 8. Könntest du lesen, Andreas, Verse 1 bis 4.
Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, ein Aussätziger kam herzu und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemand, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis.
Interessante Parallelen, ja? Aber jetzt ist es hier wirklich so, der Herr berührt diesen Unreinen. Und was geschieht? Der Unreine wird rein. Und im Prinzip ist es genau hier auch. Die Frau war unrein, sie berührt den Herrn, aber nicht er wird unrein, sondern sie wird rein. Sie wird gesund. Also er kehrt das alles um. Und in dem Zusammenhang noch ein Detail. In Jerusalem gibt es doch das goldene Tor, das zugemauert ist. Das steht übrigens genau an der Stelle, wo früher das Osttor zum Tempel war. Das ist ein Gebäude aus byzantinischer Zeit, also so 5. Jahrhundert nach Christus. Aber darin, in diesem Gebäude, sind noch die originalen Torpfosten, ein Monolith, 4,5 Meter hoch und der andere 3,5 Meter hoch. Das sind noch die originalen Torpfosten zum Tor, Osttor des Tempels. Aber jetzt ist es so, dieser Torgang, das goldene Tor, wurde von den Muslimen zugemauert. Und zwar, weil sie wissen, nach Sacharja 14 in der Bibel wird der Messias einmal kommen auf dem Ölberg, gerade gegenüber vom goldenen Tor. Und da wollten sie also damit verhindern, wenn der Messias der Bibel kommt, damit er nicht nach Jerusalem hineingehen kann. Und als zweite Sicherung haben sie dort noch etwas Bauliches eingerichtet, nämlich einen muslimischen Friedhof. Und übrigens, die Selbstmordattentäter in jüngerer Vergangenheit, die werden gerade dort beim Goldenen Tor, werden solche bestattet. Also echt schockierend. Ja, und Sie wissen natürlich, im Zusammenhang mit 4. Mose 19, das Gesetz sagt, wenn man einen Toten berührt und auch Gräber, wird man unrein. Also darum ein muslimischer Friedhof, eine doppelte Sicherung, damit der Messias nicht kommen kann nach Jerusalem. Aber eben, wie war das mit den geschlossenen Türen nach der Auferstehung? Die Jünger hatten die Türen geschlossen aus Furcht vor den führenden Juden und plötzlich steht der Herr Jesus in ihrer Mitte als Mensch und sagt: Shalom Alechem, Friede euch. Kein Problem, das geschlossene Tor, ja? Und eben die Verunreinigung, auch kein Problem, wenn der Herr einen unreinen Aussätzigen berührt, wird der rein und gesund. Und das Gleiche eben bei der blutflüssigen Frau.
Das mit dem Tor, hat das auch etwas mit Psalm 24 zu tun?
Ja, natürlich. Psalm 24 beschreibt ja das Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit nach Jerusalem. Und da steht Psalm 24, Vers 7.
Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe.
Noch ein Vers.
Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf.
Jawohl. Also, das schließt genau an Sacharja 14,3 an. Der Herr kommt als dieser König der Herrlichkeit auf dem Ölberg. Und dann geht er nach Jerusalem. Und hier werden jetzt die Tore Jerusalems aufgerufen, sich zu öffnen, wenn er kommt. Und, aber es steht nicht das goldene Tor, ja? Sondern es steht in der Mehrzahl, ihr Tore. Ja? Also überhaupt die Tore Jerusalems werden aufgehen, wenn er kommt. Aber das goldene Tor ist auch eines. Und zwar heißt es, ihr Tore der Urzeit. Das sind also die ganz alten Tore von Jerusalem. Die sollen aufgehen. Und hier wird gesagt, ihr Tore, erhebt eure Häupter. Was ist das Haupt eines Tores?
Überbau.
Ja. Und beim goldenen Tor ganz eindrücklich, ja, dieser Überbau über den vermauerten Toröffnungen, das ist das Haupt des Tores. Also, weg. Hebt ihr Häupter und die sollen sich also so öffnen für das Kommen des Herrn der Herrlichkeit. Aber selbst wenn die Tore eben verschlossen sein würden, habe ich ja erklärt, der Herr käme durch. Aber sie werden geöffnet werden.
Das heißt, der Tor oben und der Ober, die oben dran, die Zähne des Tores, die fliegt weg oder die fällt zusammen oder wie ist man das?
Ja, Gott macht das weg. Das Tor sich öffnet sogar mit dem Haupt. Die Häupter sollen sich heben, damit der König einziehe. Ja. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs, unerwarteter, nicht wahr? Und jetzt gehen wir noch zurück zu Lukas 9, aber Lukas 8, um den Schluss zu finden. Nachher kommt eben dieses 12-jährige Töchterlein, das gestorben ist, und der Herr weckt sie auf und befreit sie von der Macht des Todes. Und da haben wir eben wieder diese Zahl 12, dieses 12-jährige Töchterchen. Und das weist eben auch auf Israel hin, das eine ganz besondere Verheißung hat nach Hesekiel 37. Dass Gott dieses Volk als Nation auferwecken wird in der Endzeit. Wir haben jetzt nicht die Zeit, wir müssen jetzt abschließen, um das anzuschauen. Hesekiel 37 beschreibt die endzeitliche Wiederherstellung Israels in drei Phasen. Und die letzte Phase ist, dass dieses Volk eben wieder zum Glauben kommt und völlig erneuert wird. Und das wird mit einer Totenauferweckung verglichen. Und davon ist eben auch dieses Töchterchen ein Bild. Und wer kann das? Nur der Messias, der Herr Jesus. Das ist eben dieser Retter, der in Lukas 7 und 8 so gewaltig und großartig vorgestellt wird. Und jetzt nächstes Mal kommen wir dann zum neuen Teil, Lukas 9. Und da geht es darum, dass dieser Retter ist auch der kommende König. Und da geht es dann um das Reich Gottes. Also vom Thema Retter gehen wir zum Thema König über.